So, jetzt müsstet ihr mich hören. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich darf heute predigen. Ich bin gar nicht nervös, nur ein bisschen. Aber es ist schon besser, als es schon war. Von dem her. Genau. Ich darf heute predigen und... Wie ihr seht, hinter mir, es geht um die Bergpredigt und was sie wirklich sagt. Jetzt muss ich schauen, ob das Ding hier geht. Bis jetzt nicht. Doch, jetzt ist was gegangen. Super, perfekt. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich habe hier mal den Flyer eingeblendet, weil ja nicht alle jeden Sonntag hier sind oder immer mitbekommen, was abläuft in den Predigten, wenn sie Dienste machen und so weiter. Es ist die vierte Predigt heute in der Predigtserie Bergpredigt. Zu Anfang hat der Eugen zwei Predigten gehalten und vor zwei Wochen hat der Jürgen über das Leben im Verborgenen gepredigt. Für die von euch, welche die Predigt von Jürgen nicht gesehen haben oder gehört haben. Ich glaube, sie war ohne Video, glaube ich sogar, ist sie aufgezeichnet worden. Also eine sehr tolle Predigt und ich habe sie mir, weil ich selbst auch nicht da war, noch angehört. Und Jürgen hat unter anderem auf drei Blickwinkel geschaut. Denn in dem Abschnitt von Jürgen ging es ums Almosen geben, ums Beten und das rechte Fasten. Und Jürgen hat darauf geschaut, auf den Blickwinkel nach außen, quasi auf unseren Nächsten, den wir lieben sollen, den Blickwinkel auf Gott, also nach oben, den wir ehren sollen und den Blickwinkel nach innen, auf uns selbst und darum, wie wir unseren geistigen Alltag leben können. Weiterhin hat dann Jürgen gesagt, ohne das mit mir abzusprechen, dass meine Predigt dann eher so ein bisschen in das Praktische, in den Alltag reingehen würde. Ja. Und zum Glück habe ich die Predigt vom Jürgen gehört, weil sonst hätte ich komplett daran vorbeigepredigt. Und ihr würdet heute alle da sitzen und sagen, der Jürgen hat doch was ganz anderes gesagt, was der Tom predigen wird. Lass uns aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Um was geht es eigentlich bei der Bergpredigt? Wie der Name sagt, ist die Bergpredigt eine Predigt. Die Predigt steht in der Bibel, im ersten Buch des Neuen Testaments, dem Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7. Oft wird die Bergpredigt nur quasi auf Matthäus Kapitel 5 bezogen, aber es geht eigentlich weiter bis zum Ende vom Kapitel 7. Die Predigt wurde auf einem Berg bzw. einer Erhebung nahe des Sees Genezareth gehalten. Wahrscheinlich dort, wo heute die Kirche der Seligpreisung steht, welche ihr auf dem Foto so einigermaßen sehen könnt. Zu der Zeit waren viele Menschen dort, um Jesus zu suchen und zu sehen und ihn zu hören. Aber die Predigt richtet sich vor allem von Jesus an seine Jünger, welche er kurz zuvor berufen hatte. In welcher Zeit befinden wir uns? Wir befinden uns im Jahre 30 nach Christus ungefähr, also als Jesus circa 30 Jahre alt war. Also vor knapp 2000 Jahren. Jesus erläutert, was er von seinen Jüngern erwartet und wie man als sein Jünger, als sein Nachfolger, sprich als Christ, leben soll. Er verschärft das Gesetz, das bisweilen bekannt war, aus den Büchern von Mose unter anderem, und legt einen Maßstab an das geistliche Leben seiner Nachfolger an. Die Frage könnte nun sein, gilt das noch für uns? Macht das überhaupt noch Sinn nach so einer langen Zeit? Ich will das mal noch unbeantwortet lassen, aber ihr werdet sehen, was die Antwort dazu ist. Genau. Lasst uns mal in den Predigttext gehen, den ich heute habe. Er ist relativ kurz, da habe ich Glück gehabt. Jürgen hatte da viel, viel mehr Text als ich. Ich habe die Verse aus Matthäus 6, 19 bis 24 und möchte das zu Anfang mal lesen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich habe den Text in drei Teile eingeteilt. Bin ich das, Jürgen? Mache ich was falsch? Okay. Und zwar die Verse 19 bis 21 habe ich genannt, die richtigen Schätze sammeln, quasi als Überschrift. Die Verse 22 und 23 gehen um das Auge und der Vers 24 geht um den richtigen Herrn und dem richtigen Herrn zu dienen. Teil 1, die richtigen Schätze sammeln. Dort steht, ich lese es nochmal kurz vor, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was sagt Jesus hier? Wir sollen uns eben keine Schätze auf Erden sammeln. Die irdischen Schätze sind vergänglich, sie rosten, werden verfressen oder gestohlen. Ein irdischer Schatz kann vieles sein. Es kann ein Haus sein, es kann Schmuck sein, es kann Geld sein, Aktienfonds, Bitcoins und andere Kryptowährungen, eine geliebte Briefmarken- oder Eisenbahnsammlung, eine Weinsammlung, Autos, Motorräder, Fahrräder, Kleider, Schuhe, Taschen, Handys, Tablets, jeder neue Trend, jeder Schnickschnack, der dir wichtig erscheint. Es kann all das sein, wo du dein Herz dranhängen kannst. Okay, ich probiere es mal so. Das war wahrscheinlich mein Drei-Tage-Bart, der so ein bisschen ins Mikrofon gekitzelt hat. Entschuldigung. Genau. Was ist der Schatz? Oder was sind die weltlichen Schätze, die irdischen Schätze? Ich habe es gesagt, das kann alles Mögliche sein, an was du dein Herz dranhängen kannst. Und ich glaube, das ist für jeden von uns, kann das was ganz anderes sein. Aber alle diese irdischen Schätze haben eins gemeinsam. Sie haben alle nur einen kurzweiligen Bestand und einen kurzweiligen Wert. Stattdessen sollen wir uns Schätze sammeln im Himmel, dass sie dort ewig Bestand haben. Himmlische Schätze kennen keine Inflation, kein Werteverfall, keine Immobilienblasen, keine Ölkrisen, keine Halbleiter- oder Chiplieferengpässe. Himmlische Schätze haben auf ewig Bestand. Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Da, wo unser Schatz ist, hängen wir unser Herz dran. Wenn wir irdischen Dingen einen zu hohen Wert beimessen, dann hängen wir unser Herz daran. Unser Herz soll aber nur Gott gehören, unserem Schöpfer, unserem Vater im Himmel, der seinen Sohn für unsere Erlösung, für unser Leben hier und heute und für unsere Ewigkeit gegeben hat, mit ihm zusammen. Der Gott, der seinen Sohn als unseren Lehrer und unsere Quelle der Weisheit auf die Welt gesandt hat und von welchem wir sogar heute lesen können. Gott will unser Herz, er will die einzige Nummer eins in deinem Leben sein. Was für ein Vorrecht, dass wir einen Gott haben, der so viel Interesse an uns hat und der so viel Interesse an dir und deinem Herzen hat. Gehen wir weiter in den zweiten Teil, wo es um das gesunde Auge geht. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Ich fand diesen Text relativ schwer verständlich. Ich glaube, das ist Elberfelder Übersetzung, was da im Grünen erscheint. Und ich lese es mal noch aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis, wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist? Unsere Augen sollen nicht böse sein, sie sollen nicht zu sein, sie sollen nicht beschädigt sein. Unsere Augen sollen nicht von Habgier und Neid quasi getrübt oder blockiert sein. Wir sollen unsere Augen von der Liebe Jesu erfüllen lassen und unser Gegenüber und die Welt mit Jesu Augen sehen. Jesus kann unsere Augen verändern. Kommen wir zum dritten Teil, dem Vers 24. Dort geht es darum, dem richtigen Herrn zu dienen. Es steht dort, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort und es steht für Reichtum und Besitz. Ich denke, dieser Vers ist eine gute Zusammenfassung von den Versen davor. Es geht darum, wem wir dienen und um das, dass wir nur einem dienen können. Entweder dienen wir dem allmächtigen Gott oder wir dienen dem Mammon. Genau, ich habe es gesagt. Der Mammon ist der Reichtum und Besitz. Wenn wir diesem dienen, dann erheben wir irdische Dinge zu einem Götzen, welchem wir dienen, welchen wir verehren. Warte mal kurz. Jetzt habe ich mein Handy liegen lassen. Kann ich mal kurz mein Handy haben? Ist nicht dort, an meinem Jäckchen. Ich muss ganz kurz noch den Aktienkurs von Tesla checken. Okay, das sieht gut aus. Bitcoins noch schnell. Und ich muss noch ganz kurz eine Immobilienbewertung für nächste Woche für mein Haus terminieren. Ja, okay. Sind noch alle Bankkarten da? Einen Moment schnell. Ja, Visa, Mastercard, alles am Mann. Perfekt, so, jetzt können wir weitermachen. Sorry für die Unterbrechung, aber das war jetzt schon noch wichtig. Kleiner Scherz am Rande. Ich fand's witzig, ich hoffe ihr auch. Die Frage ist, was ist dein Schatz? Wem oder was gehört dein Herz? Welchem Herrn dienst du? Sind dir weltliche Dinge wichtiger als Gott? Dienst du dem Mammon statt Gott? Ich will dich heute ermutigen, Gott allein zu folgen und nur ihm zu dienen. Ich wollte hier ein Bild von Gollum einblenden. Für die von euch, welche Gollum nicht kennen, das ist aus dem Buch Herr der Ringe oder dem Film Herr der Ringe. So ein kleiner Hobbit, der hat mal relativ gut ausgesehen. Und der hat sein Herz so sehr an einen Schatz, an einen Ring gehängt, dass es ihn komplett zerfressen und zerstört hat. Innerlich und auch äußerlich sieht er sehr, sehr übel aus. Ich habe dann aber gedacht, ja, ich will da kein Bild reinmachen und dann irgendwie ein Urheberrechtsproblem bekommen. Aber der Punkt ist doch, wenn wir unser Herz an irdische Güter hängen, dann gewinnen wir auf lange Sicht nichts. Meistens werden wir äußerlich dadurch nicht so arg beeinflusst, aber ich glaube, dass wir innerlich ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ich glaube, wir gehen innerlich daran kaputt, wenn wir uns nur nach irdischen Gütern, nach Reichtum, nach Besitz, nach weltlichen Sachen ausstrecken. Wir wollen heute dazu ein paar Bibelstellen anschauen. Und es ist sehr spannend, denn wenn man ins Neue Testament vor allem schaut, in die ganze Bibel, aber vor allem im Neuen Testament, findet man ganz viele Stellen, an denen vor irdischem Reichtum gewarnt wird. Warum? Ich glaube, heute, genau wie vor 2000 Jahren, versucht der Satan, uns im Blick auf die weltlichen Güter und Sicherheiten zu lenken. Uns soll suggeriert und soll eingebläut werden, dass wir mit möglichst viel Geld, Wohlstand, Versicherungen, Reichtum sicher sind und uns dadurch ein besseres und vielleicht ein längeres Leben erkaufen können. Ja, man sieht das, wenn man in Zeitschriften oder in den Fernseher reinschaut, wie oft geht es da um Reiche, um Promis, um sogenannte VIPs, ja, die sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube, da soll auch bei uns Neid geschürt werden, wie ein König oder wie ein Prinz oder wie eine Prinzessin zu leben. Und uns soll suggeriert werden, dass wir nicht genug haben. Lasst uns mal gemeinsam ein paar Bibelstellen dazu anschauen, zu dem Thema. Wir fangen an im Lukas 18, die Verse 18 bis 27. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Verse. Einmal wurde Jesus von einem angesehenen Mann gefragt: Guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen, nicht morden, nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das alles habe ich von Jugend an befolgt, erwiderte der Mann. Da sagte Jesus zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Wohlhabende, in Gottes Reich zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Da fragten die Zuhörer: Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jesus sagte: Das für Menschen Unmögliche ist möglich bei Gott. Wir lesen weiter, oder wir springen ein bisschen zurück im Lukas. Lukas 12, 13 bis 21, dort steht: Rabbi, wandte sich einer aus der Menge an Jesus, also wieder kommt jemand zu Jesus und fragt ihn was. Sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Lieber Mann, erwiderte Jesus, wer hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Dann sagt er zu allen: Passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. Dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her: Was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich alles unterbringen soll. Dann entschloss er sich: Ich werde meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und all meine anderen Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in seiner Beziehung zu Gott. Ich setze noch mal einen oben drauf. 1. Timotheus 6, 7 bis 10. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Wahnsinn, oder? Das sind nur mal drei Ausschnitte aus dem Neuen Testament in Bezug auf Geld, auf Reichtum, auf irdische Güter. Wir haben den reichen Jüngling gesehen, der sein Geld oder der sein Herz an das Geld gehängt hatte und das Geld nicht abgeben wollte. Und Jesus hat das natürlich gespürt, dass er dort sein Herz hat und hat ihn aufgefordert, hey, gib doch dein Geld den Armen und folge mir nach. Aber er konnte es nicht, weil er hatte sehr viel Geld. Dann haben wir das Gleichnis vom reichen Kornbauern gelesen. Dort steht geschrieben, dass Jesus gesagt hat, habt Acht vor Habsucht. Mein Nachbar sagt immer, die schlimmste Krankheit der Menschen ist die Habsucht. Weiter steht dort, Leben kann man nicht erkaufen. Wer auf irdischen Reichtum schaut, verliert sein Leben. In Timotheus haben wir gelesen, wir können nichts aus der Welt mitnehmen und dass die Liebe zum Geld die Wurzel für alles Böse ist. Was sollen wir nun machen? Hat jemand einen guten Vorschlag? Sollen wir das ganze Geld verbrennen, das wir haben? Sollen wir morgen unsere ganzen Bankkontos räumen, kündigen? Sollen wir unsere Arbeitsstelle aufgeben? Sollen wir gemeinsam in den Wald ziehen? Ja, könnte man ja jetzt meinen, ja? Geld ist schlimm, pass auf vor dem Reichtum, pass auf vor dem Mammon. Da machen wir das jetzt einfach so. Morgen früh um 9 treffen wir uns alle im Wald. Ja? Ich habe ein schönes Waldstück und dort können wir uns dann, kann sich dann jeder, jede Familie kann sich dann quasi so eine Hütte bauen. Wer ist dabei? alles gratis, ja. Geld wird eliminiert und wir. Oder so, ja. So können wir es auch machen, ja. Nein, wir müssen gar nicht in den Wald ziehen. Für alle, die sich jetzt gefreut haben von euch, tut es mir leid. Könnt ihr natürlich trotzdem mal machen, im Wald zu übernachten oder dort eine Hütte bauen. Auch wer von euch so eine Hütte bauen will, in meinem Wald oder im Wald meines Vaters ist Platz. Wir lesen weiter im 2. Thessalonicher 3, die Verse 10 bis 13. Denn schon als wir bei euch waren, haben wir ausdrücklich gesagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Nun hören wir, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen. Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich nur herum. Solchen Leuten befehlen wir im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, sie sollen einer geregelten Arbeit nachgehen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Doch ihr, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Also, wir haben am Anfang die Verse gesehen, dass wir ganz arg aufpassen sollen, dem Geld, dem Mammon, den irdischen Schätzen nicht zu verfallen. Die Lösung ist aber nicht, dass wir in den Wald ziehen und quasi komplett uns davon unbedingt entfernen müssen, Geld zu verdienen, sondern hier steht, geschrieben, dass wir einer geregelten Arbeit nachgehen und einen sicheren Lebensunterhalt selbst verdienen sollen. Ja? Der Vorteil ist, wenn wir eine Arbeit haben, wir können ein Licht in der Welt sein. Ja? Wenn wir jetzt alle im Wald sind und uns dort verkriechen, wo sind wir dann in der Welt? Wo sind wir das Licht? Wo sind wir das Salz in der Welt? Wir können unsere Begabungen einsetzen, die Gott uns gegeben hat. Wir können mit dem Geld, das wir verdienen, unsere Familie, die Gemeinde und Geschwister segnen, die es brauchen. Wir lesen noch eine Stelle aus dem Alten Testament, aus 1. Könige 13 bis 13. Und dort geht es um Salomon. Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, also es geht hier um einen Traum, den Salomo hatte, wo Gott Salomo fragt, was er denn haben will. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um ein langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts, siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Hier sehen wir sogar, dass Gott Salomo über alle Maßen reich macht. Für alle, die sich jetzt freuen, hey, wenn ich Christ bin, dann werde ich steinreich, da muss ich euch leider enttäuschen. Es gibt ja das sogenannte Wohlstandsevangelium, was besagt, dass jeder, der Gott nachfolgt, recht viel Geld haben wird. Ich persönlich glaube das nicht. Gerade wenn wir die Stellen gesehen haben, wo vor Reichtum gewarnt wird oder wo auch Jesus zu dem reichen jungen Mann sagt, gib dein Geld den Armen. Dort sehen wir, dass es ja gar nicht darum geht, reich zu sein oder viel zu haben. Andererseits glaube ich, dass wenn Gott das gefällt und gerade dann, wenn wir vielleicht auch oder gerade dann, wenn wir nicht darauf fixiert sind, genug Geld zu haben, dass Gott uns auch mit Reichtum oder einem guten Einkommen segnen kann. Aber irdischer Reichtum vergeht, er kommt und geht. Ja. Es gibt in der Wirtschaft gute und schlechte Zeiten und so wahrscheinlich auch bei den meisten von uns. Es gibt Zeiten, da haben wir mehr und da haben wir weniger. Aber das Wichtige ist, dass Gott dabei ist, bei uns ist, egal wie viel oder wie wenig wir haben. Nochmal eine Stelle aus dem Alten Testament. Es gibt so viele tolle Stellen zu dem Thema, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, ihr habt 2-3 Stunden mitgebracht. 5. Mose 8, die Verse 11 bis 16. So hüte dich nun davor, den Herrn, dein Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Ich habe die Bibelstelle vor vielen Jahren gelesen und habe die Seite nicht vergessen. Dort geht es um das Volk Israel, das aus Ägypten ins verheißene Land zieht und 40 Jahre in der Wüste ist. Und nun sind sie kurz vor dem Eintritt in das gelobte Land. Und dort sagt Gott zu ihnen: Wenn ihr euch schöne Häuser baut und darin wohnt, und wenn ihr viele Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles habt und sich das noch vermehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Wir sehen hier ganz wichtig, Gott weiß auch hier schon, da werden sich einige schöne Häuser bauen, da werden einige reich sein. Und er sagt nicht, hey, baut euch nur kleine Hüttchen, wohnt im Wald oder was weiß ich, sondern er sagt, bei alledem vergesst mich nicht. Ich habe doch alles für euch getan und so auch für uns gilt das Gleiche heute. Jesus hat alles für uns getan. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat uns zusammengestellt als Familie. Er hat einen guten Plan mit uns vor. Er ist heute für dich und morgen und in Zukunft und in Ewigkeit ist er für dich. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Und wenn du viel hast oder auch wenn du wenig hast, du darfst nie vergessen, wer ist dein Gott und was er alles für dich getan hat, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Wir dürfen das niemals vergessen, egal wie viel oder wie wenig wir haben. Wir dürfen uns schöne Häuser bauen. Und Gott selbst liebt natürlich auch das Handwerk und schöne Gebäude. Das sehen wir schon beim Bau der Stiftshütte im zweiten Buch Mose, wo es um so viele kleine Baudetails geht. Ja, da wurde Holz gefällt und das wurde dann mit Gold verziert oder mit Gold umhüllt, weil Gott das schön fand und weil Gott die Handwerkskunst liebt. Und Jesus selbst war natürlich Zimmermann. Und ich glaube, dass Jesus richtig schöne Möbel und schöne Häuser gebaut hat. Ja, der hat sich richtig Zeit gelassen, dass der Dachstuhl einwandfrei sitzt und da, wo die Spannen und Fetten sichtbar sind, dass sie dort auch gut verziert sind, dass das Auge ja auch was davon hat. Bei all dem dürfen wir nie vergessen, wem der Lob gebührt. Reiche sollen ein Segen sein. Wir lesen im 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit den anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Ihr dürft reich sein, aber seid ein Segen. Ihr dürft reich sein, aber vergesst nicht Gott. Wenn du reich bist, wenn du Überfluss hast, wenn du mehr hast, als du täglich brauchst, um dich selbst zu versorgen, dann teile, unterstütze, ermutige dadurch, hab ein offenes Haus, tu Gutes und sei freigebig, lass eine Party für uns steigen und kaufe dafür den besten Wein ein. Falls du nicht weißt, welches der beste Wein ist, komm auf mich zu, ich helfe dir gerne weiter. Sei ein Segen und vergiss nicht, Gott für seine Gnade zu danken. Wir dürfen den Reichtum und den Überfluss sogar genießen. Und ich denke, alle von uns, gerade zum Vergleich damals, vor 2000 Jahren, sind wir wohl alle ziemlich reich. Denn wir haben mehr, als wir brauchen, um zu essen und zu trinken und um uns Kleider zu kaufen. Ja? Die meisten von uns haben einen Kleiderschrank voll mit Kleidern, viele Paar Schuhe. Und wir können essen im Überfluss. Wie viel schmeißen wir überhaupt weg in Deutschland? Das ist ja Wahnsinn, weil wir einfach so im Überfluss leben. Von Paulus können wir noch mehr lernen, wenn es um das Thema geht. Paulus schreibt: Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und auch ihr könnt in allem bestehen durch die Gnade Gottes, durch seine Kraft, durch seine Weisheit. Könnt ihr reich sein oder arm sein? Es ist einfach wichtig, egal ob du arm oder reich bist, und ich wiederhole mich hier, ich weiß es, zu wissen, wohin du gehörst und zu wissen, dass weltliche Güter vergänglich sind. Sie kommen und gehen. Gott aber und seine Gnade bleiben in Ewigkeit. Wir können unseren irdischen Reichtum als gutes Mittel einsetzen, um andere zu segnen. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir weise im Umgang mit Geld sind, wenn wir es nicht verprassen, wenn wir nicht leichtfertig damit umgehen. Andererseits aber wissen, wo wir es gut einsetzen können. Ich komme ziemlich ans Ende und habe da aber noch eine Stelle nochmal aus 1. Timotheus 6, 11 bis 14. Wir haben davor, glaube ich, die Verse 7 bis 10 schon gelesen, wo es um das Geld als Wurzeln allen Übels ging. Und weiter heißt es dort: Aber du als Mann Gottes, fliehe vor all dem. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Vor dem Gott, von dem alles Leben kommt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das klare Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf. Erfülle deinen Auftrag tadellos und sauber, bis unser Herr Jesus Christus sichtbar wiederkommt. Lasst uns unseren Auftrag erfüllen. Lasst uns gemeinsam Jünger machen. Lasst uns Gemeinde bauen. Lasst uns Gott feiern, ihn anbeten. Lasst uns seine Gnade feiern und genießen. Lasst uns nicht irgendwie im Reichtum, im Job, in der Karriere, in irgendwelchen irdischen Gütern festhängen und vergessen, von wem aller Segen kommt. Gott will unser Herz. Gott will dein Herz. Und wenn du auf ihn hörst, wenn du auf Jesus und seine Worte hörst, ihm nachfolgst, seine Liebe verbreitest, deinen Nächsten liebst und Gott liebst, dann ist dein Herz am rechten Fleck. Gott will, dass wir keine Götter neben ihm haben. Reichtum und Geldliebe sind eine große Gefahr, Gott aus den Augen zu verlieren und stattdessen dem Mammon zu dienen. Wir können Geld positiv verwenden und ein Segen sein. Und auch mit wenig Geld ist Großes möglich. Lasst uns einander anspornen, viel zu geben und viel zu segnen. Ich kann euch von mir selbst berichten, dass ich in Bezug auf Geld viel lernen durfte die letzten Jahre. Ich hatte das Gefühl, einfach von, ja, seit ich in der Lehre war und so weiter, Ausbildung, ich hatte nie viel Geld, und ich habe das dann probiert so zusammenzuhalten. Und ich erinnere mich, als ich vor ein paar Jahren im Osten war, dort ist ein Studienkamerad, das war in den Semesterferien, ja, da hatte ich eh kein Geld als Student, aber irgendwie habe ich meine letzten Kröten zusammengekratzt und bin nach Moldawien rübergeflogen im Sommer. Und ein Studienkamerad, der war zu dieser Zeit auch dort und hatte so einen Wettkampf im ferngesteuerten Flugzeug fliegen. Ja, es gibt so Leute, die sind so verrückt und die fliegen so alte Modelle oder die sind auf alt gemacht und die haben so 6 Meter lange Bänder hinten dran und die müssen sich dann in Luft kämpfen, diese Bänder gegenseitig abschneiden mit den Flügeln oder mit den Propellern. Und ich glaube 2012, genau, vor fast 10 Jahren, war dieser Wettkampf in Moldawien über den Sommer. Und ich war dann auch dort und wollte meinen Studienkameraden treffen, aber die sind dann in ein Weingut gegangen. Und dann dachte ich, nee, ich kann dort nicht hingehen, das ist mir zu teuer. Und mein moldawischer Freund sagte mir dann damals, Tom, du hängst immer so am Geld. Du sitzt immer so auf deiner Tasche, du bist so richtig deutsch, ja, immer nur sparen und nur keinen Euro zu viel ausgeben. Und dann dachte ich, okay, komm, ich fahre dorthin. Schlussendlich bin ich dorthin gefahren und bin dann in ein riesiges Weingut gekommen. Die haben so 50 Kilometer Tunnel, wo sie ihren Wein aufbewahren. Dann dort rumgefahren und kam dann am Schluss in so ein riesiges Gewölbe, wo es Essen gab und Wein. Und ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber am Schluss war es dann so, dass mein Freund und seine Kollegen, genau, sie wurden irgendwie von den Leuten dort eingeladen und ich musste 40 Euro zahlen. Und auf einmal sagen sie, hey, wir haben nichts bezahlt, wir legen zusammen für dich. Und ich habe gesagt, nee, komm nicht in die Tüte, doch, wir bestehen darauf, du bist extra gekommen. Schlussendlich haben die es für mich bezahlt und ich habe keine müde Kröte dort liegen lassen und hatte einen wunderschönen Nachmittag. Ich denke, es ist wichtig, dass wir weise sind mit dem Geld, aber auch wissen, dass es nicht gut ist, immer nur auf dem Geld drauf zu sitzen. Ich denke, manchmal fordert uns Gott auch auf, große Schritte im Glauben zu tun, wenn es um Geld geht. Und ich kann euch dort einfach nur sagen, dass ich oft gesegnet wurde, wenn ich gegeben habe. Und wenn es ums Geben geht, frag Gott, wie viel soll ich geben? Wo soll ich hingeben? Wen kann ich unterstützen? Wir waren diesen Sommer wieder in Moldawien und die meisten von euch kennen noch Irina, die bei Schusters war. Irinas Bruder hat einen Sohn, der ist jetzt 5 Jahre alt und der hatte einen Gehirntumor und er wäre eigentlich gestorben, aber er wurde von Geschwistern aus Deutschland eingeladen, rüberzukommen und die haben die ganze Behandlung bezahlt. Viele, viele Bestrahlungen und Chemotherapie über 1,5 Jahre. Und die wohnen jetzt wieder im Dorf von Irina in einem kleinen, erbärmlichen Hüttchen, das sie gerade noch umbauen. Und als wir dort waren, hat Nadine und ich, wir haben das gesehen und ich kam mir so richtig schäbig vor, weil ich in Deutschland in einem großen Haus lebe, gut versichert, gut abgesichert. Und dann haben mir die Eltern von Irina erzählt, dass er alle 3 Monate mit seinem kleinen Sohn in die Röhre muss. Der Sohn muss in die Röhre, um zu schauen, ob der Tumor nicht wieder wächst. Und das kostet jedes Mal 300 Euro, weil er natürlich keine Versicherung und so weiter hat, der kleine David. Und das Monatseinkommen von seinem Vater ist 200 Euro im Monat. Das heißt, alle 3 Monate muss er irgendwie 300 Euro auf die Seite bringen, allein dafür. Und als wir dann dort waren, hatten wir das Gefühl, hey, wir wollen die unterstützen. Und irgendwie war es dumm, weil ich hatte mir zuvor, hatte ich mir ein paar Notgroschen, irgendwie 100, 200 Euro eingepackt. Und Nadine hatte auch noch was. Und wir hatten auch noch moldawische Lei, natürlich, so ein Bündel voll. Und wir hatten dann das Gefühl, wir geben alles, was wir haben. Und für uns war es auch viel Geld, ja. Es hat vielleicht auch ein bisschen wehgetan. Aber für die Leute dort war es ein mega Segen, weil sie wussten schon, okay, die nächste Untersuchung von dem Kleinen haben wir schon wieder zusammen. Und ich möchte auch euch ermutigen, arbeitet gut, seid weise mit Geld, investiert gut, unterstützt, aber hängt nicht euer Herz dran. Zum Abschluss können wir noch gemeinsam den Psalm 19, 8 bis 15 lesen. Und wer von euch kann, darf gerne dazu aufstehen. Und wir probieren das mal gemeinsam zu lesen. Es ist diese Folie und dann noch eine dahinter. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird die Sieb belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgenen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen.